Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Versuch einer Annäherung. Im Steuerkonflikt zwischen der Schweiz und Italien geben sich Außenministerin Galmiret und Amtskollege Frattini versöhnlich. Zufriedene Privatbankiers. Die Finanzkrise hätten sie gut gemeistert, die Kunden aus dem Ausland seien ihnen treu geblieben. Später in der Sendung zurück auf Feld 1. Im Streit um die Komplementärmedizin droht ein Déjà-vu. Und «Satte Farben vor Schwarz» heißt der neue Film mit Bruno Ganz. Das Gespräch mit dem erfolgreichsten Schweizer Filmschauspieler um 1. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst jetzt zu Karin Britsch mit den wichtigsten Nachrichten dieses Mittags in der Übersicht.
Die Probleme zwischen Italien und der Schweiz im Steuerbereich sollen jetzt endlich angegangen werden. Darin sind sich Italiens Außenminister Franco Frattini und seine Schweizer Kollegin Micheline Galmiret einig. Die Schweiz habe Mühe zu verstehen, wieso Italien die Verhandlungen über ein Doppelbesteuerungsabkommen blockiere und im Handel mit der Schweiz diskriminierende Maßnahmen ergriffen habe. Das sagte Galmiret bei ihrem Treffen mit Frattini in Bern. Die beiden Politiker wollen sich gemeinsam dafür einsetzen, dass die Verhandlungen wieder in Gang kommen. Die Privatbanken in der Schweiz sind gut durch die Finanzkrise gekommen. Wie Konrad Hummler, Präsident der Vereinigung Schweizer Privatbankiers, erklärte, sind die ausländischen Kunden den Privatbanken auch in der Krise mehrheitlich treu geblieben. Einige Banken hätten sogar deutlich mehr Geld anvertraut erhalten. Das Modell Privatbank sei so aktuell wie nie. Hummler ermahnte außerdem an der Jahresmedieninformation der Privatbanken, den Bankensektor in der Schweiz nicht noch mehr zu reglementieren. Der gestürzte libanesische Ministerpräsident Saad Hariri soll so lange weiter regieren, bis eine neue Regierung steht. Das erklärte Libanons Staatspräsident Michel Suleiman. Gestern hatten 11 pro-iranische Minister und Hisbollah-Mitglieder mit ihrem Rückzug ihren Gegner Saad Hariri zu Fall gebracht. Hintergrund für den Rückzug der Minister war die Weigerung Hariris, sich vom UNO-Tribunal zu distanzieren. Dieses soll den Mord auf seinen Vater Rafik Hariri im Jahr 2005 aufklären. Rafik Hariri war damals Ministerpräsident. Die Hisbollah erwartet, dass das Tribunal einige ihrer Mitglieder anklagen wird. Bei neuen Straßenschlachten zwischen Demonstranten und der Polizei ist in der tunesischen Hauptstadt ein Mann getötet worden. Das berichten Augenzeugen. Die Polizei habe den 25-Jährigen in der Nacht in einem Vorort von Tunis erschossen. Die Regierung hatte gestern über Tunis eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Proteste gegen die hohe Arbeitslosigkeit und die schlechten Lebensbedingungen gingen aber trotzdem weiter. Außerdem fordern die Demonstranten den Rücktritt von Präsident Ben Ali. Laut offiziellen Angaben wurden in den letzten Tagen über 20 Menschen bei den Krawallen getötet. Gewerkschaften und Augenzeugen zählten sogar mehrere Dutzend Tote. Das Vorgehen der tunesischen Armee und der Polizei gegen Demonstranten wird international kritisiert. An der Trauerfeier für die Opfer des Anschlags in Tucson, Arizona, hat US-Präsident Barack Obama die Bevölkerung zu einem zivileren Umgang aufgerufen. Obama sagte, die Menschen sollten sich mit mehr Toleranz begegnen. Der Attentäter hatte am Samstag 6 Menschen erschossen und die Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords schwer verletzt. Seither hat sich in den USA eine Debatte über die politische Radikalisierung entwickelt. Die Demokraten machen die militante Rhetorik der Republikaner für die Tragödie mitverantwortlich. Diese weisen die Vorwürfe als politisches Manöver zurück. In Brasilien sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen gegen 300 Menschen ums Leben gekommen. Besonders schwer betroffen sei die Region rund um die Metropole Rio de Janeiro, teilen die Behörden mit. Tausende Menschen seien von der Außenwelt abgeschnitten und müssten ohne Strom und Telefon auskommen. Auch auf den Philippinen haben heftige Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Mindestens 42 Menschen kamen ums Leben. 5 Personen würden noch vermisst, teilt die Katastrophenschutzbehörde des Landes mit. Tausende Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Sie werden mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln versorgt. In Deutschland ist auf dem Rhein ein Tankschiff gekentert, das 2400 Tonnen Schwefelsäure geladen hatte. Das Unglück ereignete sich im Bundesland Rheinland-Pfalz in der Nähe des bekannten Loreley-Felsens. An Bord des Schiffes waren laut der Polizei 4 Besatzungsmitglieder, 2 wurden gerettet, 2 werden vermisst. Nach ersten Erkenntnissen sei bisher keine Säure in den Rhein geflossen. Die Feuerwehr überprüft aber weiterhin die Wasserwerte rund um den Unfallort. Der Rhein wurde im Bereich des Unglückortes für den Schiffsverkehr gesperrt. Weshalb das Tankschiff kenterte, ist unklar. Wegen einer Bombendrohung ist das Gebäude des Westschweizer Radio und Fernsehens in Genf geräumt worden. Laut der Kantonspolizei Genf mussten etwa 1000 Personen das Haus verlassen. Die Drohung ging telefonisch ein. Ein Sprengsatz wurde bisher nicht gefunden. Schon am Morgen war im solothurnischen Langendorf in einer Migros-Filiale eine Bombendrohung eingegangen. Die Filiale wurde geräumt. Die Drohung entpuppte sich als Fehlalarm.
Rendezvous 12.36 Uhr. Franco Frattini und Micheline Calmiret. Was haben die beiden besprochen? Gibt es jetzt eine schnelle Lösung der Probleme mit Italien? Dem gehen wir hier gleich nach in den Mittagsinformationen von Schweiz Radio DRS. Sonst Komplementärmedizin. Wie wirkt sie? An der Frage, wird man sich weiter die Zähne ausbeißen, sagt unser Wissenschaftsredaktor. Privatbanken. Sie schwimmen im Geld, trotz allem. Warum? Fragen wir Verbandspräsidenten Konrad Humler. Gemeinde-CEO, wie das funktioniert, wenn der Gemeindeschreiber plötzlich viel mehr zu sagen hat. Das Beispiel Rothenburg bei Luzern. Und Bruno Ganz, ganz groß, das ausführliche Gespräch über seinen neuen Film, seine Karriere, sein Leben. Um eins. Das erwartet Sie in den nächsten 50 Minuten, zuerst aber Börse, Wetter, Verkehr.
Der Swiss Market Index steht bei 6.569 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.27,90 gehandelt, der Dollar zu 97,34 Rappen. Das Wetter. Im Norden hört es im Lauf des Nachmittags allmählich auf zu regnen. Im Westen und im Wallis gibt es sonnige Abschnitte. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.600 bis 1.800 Metern. Im Süden scheint oft die Sonne. Mit 10 bis 14 Grad ist es in der ganzen Schweiz mild. Morgen Freitag und am Wochenende scheint dann häufig die Sonne. Im Flachland gibt es vor allem vormittags einige Nebel- und Hochnebelfelder. Am Samstagvormittag ziehen im Norden auch ein paar dichtere Wolken vorüber. Es ist weiterhin mild mit 7 bis 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Basel-Solothurn. Auf der A2 in Richtung Luzern stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs zwischen Eptingen und dem Belchentunnel. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt.
Das waren also offenbar mehr als nur diplomatische Höflichkeiten, was da Italiens Außenminister Frattini und seine Schweizer Kollegin Bundespräsidentin Calmiret in Bern austauschten. Beide fanden klare Worte für die schweizerisch-italienischen Probleme im Steuerbereich und sie betonten auch, man müsse diese Probleme endlich angehen. Franco Frattini könnte sich auch vorstellen wie Elisabeth Pestalozzi.
Von einer Krise zwischen Italien und der Schweiz wollte Außenministerin und Bundespräsidentin Micheline Calmiret nicht gerade sprechen. Von großen Problemen aber schon. Und gar das Wort Anomalie brauchte sie zwischendurch.
Wir haben Mühe zu verstehen, warum Italien die Verhandlungen blockiert über ein neues Doppelbesteuerungsabkommen. Und wir verstehen auch nicht, warum Italien diskriminatorische Maßnahmen gegen die Schweiz nimmt.
Von Italien diskriminiert werden seit letztem Sommer Schweizer Unternehmen, die nach Italien exportieren, indem sie für die Bewilligungen viel administrativen Aufwand betreiben müssen. Das Doppelbesteuerungsabkommen, das nicht vom Fleck kommt, und die Handelshemmnisse, beides eigentlich nicht die Dossiers der beiden Außenminister Franco Frattini und Micheline Calmiret, die sich heute zum Gespräch getroffen haben.
Aber unser Anliegen ist, dass diese Probleme unsere Beziehung nicht zu sehr belasten, dass sie nicht zu einer Krise kommen zwischen den beiden Ländern. Und darum haben wir uns geeinigt, damit wir alle Effort machen würden, um diese Sache zu deblockieren und dass die Diskussion und das Dialog wieder weitergeführt werden kann über diese Frage.
Wie der Dialog zwischen den beiden Ländern weitergehen soll, da hat der italienische Außenminister bereits erste Vorstellungen. Man müsse die ganzen Steuerprobleme in einem größeren Kontext sehen. Franco Frattini.
Ad esempio guardare all'accordo Svizzera-Francia, che è già in vigore, e certamente considerare il tema dei frontalieri italiani e della loro sicurezza sociale. È un quadro in cui tutto si tiene.
So könne das französische Doppelbesteuerungsabkommen möglicherweise ein Vorbild sein. Sicher aber müsse man andere Probleme, wie dasjenige der Grenzgänger, in einer Art Gesamtschau mit einbeziehen. Die italienischen Grenzgänger wehren sich dagegen, dass sie mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen steuerlich schlechter gestellt werden. Ob die Schweiz allerdings zu einer solchen Gesamtschau bereit ist, ist offen. Denn Calmiret sagt heute schon,
das Grenzgängerproblem ist nicht an sich ein Problem zwischen Schweiz und Italien und ist an sich kein Problem.
Das Thema betreffe alle europäischen Länder und somit die EU. Wie weit also der Weg führt, den Franco Frattini heute Micheline Calmiret aufgezeigt hat, ist mehr als ungewiss.
Elisabeth Pestalozzi über das Treffen von Außenminister Frattini und Bundespräsidentin Calmiret. Die beiden sind sich also offenbar zumindest einig, dass jetzt etwas gehen muss, um die Verhandlungen in diesen Steuerfragen aus der Sackgasse herauszubringen. Zugeschaltet aus Rom ist jetzt unser Italien-Korrespondent Massimo Augustinis. Massimo Augustinis, was ist aus Ihrer Sicht von dem Treffen in Bern zu halten? Sind das mehr als schöne Absichtserklärungen?
Nun, ich habe nicht sehr viel Neues gehört. Es hat in den vergangenen 18 Monaten schon mehrere Treffen hier in Rom gegeben. Ich erinnere daran, Bundesrätin Wittmer Schlumpf war hier, zweimal Bundesrätin Leuthard. Auch da haben die Italiener sehr nette, sehr freundliche Worte gefunden. Auch Frattini damals schon, aber konkret herausgekommen ist bis heute noch nichts.
Wenn ich das richtig interpretiere, finden Sie, dass das heutige Treffen bringe kaum Bewegung in die Verhandlungen zwischen Bern und Rom? Woran liegt das denn, dass man hier nicht vom Fleck kommt?
Ich denke, das Hauptproblem, respektive der Hauptblock, das ist der italienische Finanz- und Wirtschaftsminister Giulio Tremonti. Der will vorderhand nicht, dass es vorwärts geht, weil, so heißt es auch im italienischen Finanzministerium, man warte hier einfach einmal ab, welche Doppelbesteuerungsabkommen die Schweiz mit anderen europäischen Ländern abschließt. Danach wird Tremonti eine Rechnung machen, wie viel würde dies Italien einbringen, wenn auch Italien ein solches Abkommen mit dieser Vorlage von einem anderen europäischen Land nehmen würde. Wenn er zufrieden ist, dann wird er zu Verhandlungen mit der Schweiz schreiten. Wenn er nicht zufrieden ist, wird er noch ein bisschen mehr verlangen. Und aber erst dann, wenn die Schweiz diese verschiedensten Doppelbesteuerungsabkommen unter Dach und Fach gekriegt hat, erst dann dürfte sich Italien vermutlich bewegen.
Und was braucht es denn da konkret, damit man zu Lösungen kommt?
Es ist einfach Geld. Italien hat hohe Staatsschulden, das ist bekannt, es ist das dritthöchst verschuldetste Land der Welt. Zudem, und das ist doch etwas, was den Finanzminister jedes Jahr aufs Neue ärgert, er weiß, dass jedes Jahr 100 Milliarden Euro Italien verlassen in Form von Steuerfluchtgeldern und nach Schätzungen des italienischen Steuerbehörde landen 70% davon in der Schweiz, vor allem auf dem Bankenplatz Tessin. Hier möchte Finanzminister Tremonti also mehr Geld, das in Italien bleibt, respektive von der Schweiz schon gar nicht angezogen wird. Und er wird deshalb auf Ebene Brüssel, auf Ebene EU weiterhin einen Informationsaustausch über Bankkonti in der Schweiz von Italienern verlangen. Er wird dies mit Vehemenz tun, weil er hat ein großes Finanzproblem zu Hause. Und es ist wahrscheinlich auch ganz richtig so, man kann nicht zuschauen als italienischer Finanzminister, dass jedes Jahr Dutzende von Milliarden Euros in die Schweiz abwandern auf illegale Art und Weise.
Massimo Augustinis, danke nach Rom für diese Informationen. Ab dem nächsten Jahr und dann bis 2017 mindestens sollen 5 komplementärmedizinische Methoden wieder von der Grundversicherung vergüten werden. Vorsuchsweise vorerst. Das hat Bundesrat Burkhalter gestern entschieden, entgegen den Empfehlungen der beratenden Kommission. Die Übergangsperiode soll dazu genutzt werden, die Wirksamkeit der Methoden zu klären. Aber ist in dieser Zeit von der Wissenschaft wirklich eine Antwort zu erwarten? Die Einschätzung von unserem Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Heilmittel müssen nach geltendem Gesetz 3 Kriterien erfüllen, damit sie von der Grundversicherung übernommen werden. Sie müssen wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich sein, die sogenannten WZW-Kriterien erfüllen. Insbesondere die Wirksamkeit von anthroposophischer Medizin, Homöopathie, Neuraltherapie, Phytotherapie und traditioneller chinesischer Medizin ist aber wissenschaftlich stark umstritten. Die Wirksamkeit sei klar widerlegt, sagen die einen, ganz im Gegenteil die anderen und Dritte wollen sich nicht festlegen und rufen nach mehr Forschung. Das Problem, um welche Art Forschung soll es sich denn handeln? Denn herkömmliche sogenannte Doppelblindstudien testen die komplementären Heilverfahren im Vergleich mit Placebos, so wie auch die Medikamente der Pharma getestet werden. Und solche Studien kommen zusammengenommen mehrheitlich, wenn auch nicht ausschließlich, zum Schluss: Die 5 komplementären Heilverfahren sind nicht besser als Placebos. Doch Komplementärmediziner stellen sich auf den Standpunkt, solche Doppelblindstudien seien für Homöopathie und andere alternative Verfahren, die stark auf den einzelnen Patienten ausgerichtet sind, ungeeignet. Doch was dann? Darauf gibt es nicht sehr befriedigende Antworten. Einzelne Fallberichte sind nicht genug. Würden die Medikamente der Pharma so getestet, ginge ein Aufschrei durch die Bevölkerung. Eine andere Möglichkeit wäre, sich vom herkömmlichen Wirksamkeitskriterium verabschieden und auf die Zweckmäßigkeit setzen. Das würde tatsächlich nach mehr Forschung verlangen. Fühlen sich die Patientinnen und Patienten tatsächlich und in Studien nachweisbar besser nach alternativen Heilversuchen als ohne? Und überwiegt diese Besserung gegenüber allfälligen Nebenwirkungen? Eine andere Frage ist, warum eigentlich müssen Heilmethoden, zumal wenn sie keine oder nur wenige Nebenwirkungen haben, immer besser sein als Placebos? Denn auch Placebos wirken. Das wiederum ist mit herkömmlichen Methoden zur Genüge gezeigt worden. Besonders bei Schmerzen, für die keine körperlichen Ursachen gefunden wurden. Müsste die Forschung also in diese Richtung gehen? Zeigen, auf welche Art Komplementärmedizin die Selbstheilungskräfte aktiviert? Was schlicht ein anderer Name ist für die Placebo-Wirkung? Auch das würde allerdings bedingen, dass man sich vom Wirksamkeitsprinzip, das ja eben eine bessere Wirkung als Placebo verlangt, verabschiedet. Auch auf Gesetzesebene. Und dieser Schritt ist kein wissenschaftlicher, sondern ein politischer.
Schwarzgeld ist auf Schweizer Banken nicht mehr gefragt, spätestens seit letztem Jahr. Darum rechnen die Großbanken mit Milliarden Geldabflüssen. Nicht so die Schweizer Privatbanken. Sie haben heute für 2010 Geldzuflüsse gemeldet. Wie geht das auf? Rainer Bohrer im Gespräch mit dem Präsidenten der Privatbankiervereinigung, Konrad Humler.
Konrad Humler, Sie hatten ein turbulentes Jahr hinter sich in der gesamten Finanzbranche, politisch vor allem. Es ist jetzt klar, es gibt kein Schwarzgeld mehr in der Schweiz. Und trotzdem wollen Sie uns weismachen, dass die Privatbanken in diesem Jahr noch keine Gelder verloren haben, keine Abflüsse gehabt haben.
Also es ist ja nicht so, dass wir wissen, was schwarz und was weiß ist. Es ist letztlich halt eben schon Sache des Kunden, dass er seine Steuerpflicht wahrnimmt. Was ich sagen kann, dass auf dem ganzen Gebiet in Bezug auf Bankgeheimnis das korrekte Bezahlen von Steuern nun wirklich Bewegung in die Sache gekommen ist. Gute Nachricht ist einfach, dass selbst dort, wo irgendwelche Offenlegungen vom Kunden erfolgt sind, dort eigentlich kein Exodus stattgefunden hat. Das ist sehr bemerkenswert. Die Kunden sind bei uns geblieben.
UBS und CS rechnen jetzt für die Zukunft mit Abflüssen zwischen 15 und 40 Milliarden Franken. Und Sie?
Nein, das tun wir nicht. Da müssen Sie auch sehen, dass die Privatbanken natürlich aufgrund auch ihrer langen Geschichte haben auch ganz langjährige Kundenbeziehungen. Das ist auch genau eigentlich unser Alleinstellungsmerkmal, das wir pflegen. Und deshalb ist bei uns einfach sehr vieles eigentlich sehr viel weniger dramatisch als bei anderen Banken.
Ein Alleinstellungsmerkmal allerdings, das auf Schwarzgeld mindestens zum Teil basierte.
Das eigentlich darauf basierte, dass eben es Sache der Kunden ist, darüber zu entscheiden, was sie ihrem Fiskus zeigen und was nicht. Aber ich glaube, man kann heute schon sagen, also es gibt keine Bank, ich wüsste keine, die heute irgendwo auch nur auf den Gedanken käme, ihr Geschäftsmodell auf dem sogenannten Schwarzgeld aufzubauen. Diese Zeiten sind längstens vorbei. Nein, es geht natürlich darum, dass man versucht, die Quadratur des Zirkels eigentlich zu finden, nämlich dass man einerseits eben den Schutz des Bankgeheimnisses gewährleistet, dass man auf der anderen Seite eben irgendwo die Erledigung der Steuerpflicht eben trotzdem ermöglicht. Und das ist schon ein neues Modell, das aus meiner Sicht auch sehr viel Zukunft hat.
Also die Privatbanken, habe ich Sie richtig verstanden, werden aufgrund der Abgeltungssteuer keine Geldabflüsse haben, null?
Ja, null nicht. Ich meine, die Regularisierung der Vergangenheit wird ja die Kunden auch etwas kosten. Das heißt, da wird auch Substanz davon betroffen sein, das ist so. Und nachher gilt es eigentlich, Performance nach Steuern zu erzielen. Das heißt, die Herausforderung ist eigentlich die, dass man konkurrenzfähig bleibt als Anbieter grenzüberschreitender Vermögensverwaltung, trotz Steuerpflicht.
Weshalb sollte denn ein Kunde jetzt sein Geld, ein ausländischer Kunde sein Geld zu einer Schweizer Privatbank bringen? Weil versteuern muss er es ja sowieso.
Ja, genau. Und wir sind eben klar der Meinung, dass einerseits die Schweiz einfach große Vorteile hat als sehr stabiles Land. Und dass auf der anderen Seite die Qualitäten der Privatbankiers eben herausragend sind. Also beispielsweise die Bewirtschaftung von verschiedenen Währungen, von Währungsrisiken, sieht man gerade jetzt, das ist eine schwierige Angelegenheit. Das können nur sehr wenige auf der Welt wirklich.
Also eine Konsolidierung in der Branche erwarten Sie nicht in der Privatbankenbranche, die ja doch überschaubar ist?
Zumindest nicht irgendetwas Dramatisches. Das kann natürlich die eine oder andere strukturelle Veränderung, kann ich nicht ausschließen, aber ich würde meinen, nein.
Sagt Konrad Humler, er ist Präsident der Schweizer Privatbankiervereinigung. Rendezvous, es ist 9:09. Einer Gemeindebehörde anzugehören, als Gemeinderat oder als Präsident tätig zu sein, das ist heute ganz offensichtlich nicht mehr so attraktiv wie früher. Die Gemeinden haben immer mehr Mühe, diese Ämter zu besetzen. Einen möglichen Ausweg haben Luzerner Gemeinden gefunden. Sie entlasten die Gemeindeexekutiven, indem sie einen Geschäftsführer anstellen, sozusagen einen CEO der Gemeinde. Zentralschweiz-Korrespondentin Andrea Keller.
Die Gemeinde Rothenburg war einst ein ländlich geprägtes Bauerndorf. Heute zählt es zur Agglomeration der Stadt Luzern, ein Vorort mit gut 7'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Seit 12 Jahren ist Reto Wies Gemeindepräsident Rothenburgs und dies neben seiner Arbeit im eigenen Ingenieurbüro. Seit Rothenburg einen Geschäftsführer habe, falle ihm das Nebeneinander von Beruf und Politik leichter.
Bei mir konkret ist es so, dass ich beispielsweise früher die Verantwortung hatte für den öffentlichen Verkehr. Da habe ich an sämtlichen Sitzungen, die im Kanton Luzern zum Thema öffentlichen Verkehr stattgefunden haben, habe ich teilgenommen. Wenn es eine Rechnung gab, wurde die von mir visiert. Und heute ist es so, dass ein Mitarbeiter von der Verwaltung die ganzen Sitzungen besucht, dass er die finanziellen Angelegenheiten prüft und das kommt vorbereitet in den Gemeinderat. Und es werden dort lediglich noch die Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden diese dann wiederum von der Verwaltung und das war früher anders.
Auch qualitativ zahle sich das neue System aus. Sämtliche Geschäfte werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut, die auch eine fachliche Ausbildung dafür haben.
Früher war das so, dass das zuständige Gemeinderatsmitglied die Geschäfte vorbereitet hat, zu einem sehr großen Teil. Und da ist es natürlich so, wie immer bei gewählten Behörden, dass die Fachkompetenz selbstverständlich nicht immer abgedeckt ist.
Anstatt sich an konkreten Verwaltungsaufgaben aufzureiben, konzentriert sich der Rothenburger Gemeinderat heute auf strategische Fragen, gibt Ziele vor und fällt die wichtigen Entscheide, analog zu Verwaltungsräten eines Unternehmens. Eine Aufgabenteilung, die durchaus auch heikel sein kann. Die gewählten Entscheidungsträger geben schließlich Kompetenzen ab. Quasi der CEO, zuständig für die reinen Sachgeschäfte, ist der Geschäftsführer der Gemeinde, Philipp Rölli. Anders als ein Gemeindeschreiber trägt er die Gesamtverantwortung, und das ganz offiziell. Über Baubewilligungen beispielsweise oder die Neuanstellung eines Mitarbeiters können er und sein Team selbstständig und abschließend entscheiden. Ihre Arbeit werde dadurch aufgewertet.
Es wird nicht mehr primär verwaltet, sondern mehr unternehmerisch gehandelt. Man spürt wirklich mehr Motivation, mehr Begeisterung auch für die Aufgabe, weil man abschließend für ein Geschäft, für eine Materie verantwortlich ist. Das ist motivierend.
Neben Rothenburg haben 7 andere Luzerner Gemeinden ebenfalls das Geschäftsführermodell eingeführt. Ihre Auswertung nach 2 Jahren fällt durchwegs positiv aus. Und auch außerhalb Luzerns ist die Trennung von strategischer Ebene und operativer Arbeit im Kommen, sagt Reto Steiner, Professor für öffentliches Management an der Universität Bern.
Durch diese Trennung ist es wieder möglich, meiner Meinung nach auch kompetente Personen zu finden, sich dann wirklich auf die politische Führung der Gemeinde konzentrieren können.
Allerdings, auch Reto Steiner sagt, dass die Trennung eine gewisse Gefahr birgt, gerade in heiklen Situationen. Wenn es beispielsweise zu einem Skandal käme mit einem Verwaltungsmitarbeiter.
Die Öffentlichkeit erwartet dann eben doch, dass die Exekutive hier die Verantwortung trägt. Und dieses Spannungsfeld, das kann wahrscheinlich nie ganz gelöst werden. Denn wenn man Verantwortung abgibt, gibt man auch gewisses Wissen ab über Vorgänge in der Verwaltung. Und dies zu kompensieren ist dann nicht einfach.
In Rothenburg, sagt Gemeindepräsident Reto Wies, sei man sich dieser Gefahren bewusst. Wie in jedem Unternehmen sei dies aber eine Frage der Führung.
Unabhängig vom Modell bin ich natürlich überzeugt, dass es wichtig ist, dass der Gemeinderat natürlich die Verwaltung führt und nicht einfach gewähren lässt.
So sei es auch nicht möglich, dass der Geschäftsführer quasi zum nicht gewählten Dorfkönig werde.
Der Libanon, der Vielvölkerstaat im Nahen Osten, steht vor einer ungewissen Zukunft, das nachdem gestern die radikal-islamische Hisbollah und ihre Verbündeten die Regierung gestürzt haben. Offen ist auch, was im Land passiert, wenn das UNO-Tribunal, das den Mord am frühen Regierungschef Hariri untersucht, Anklage erhebt. Genau wegen dieses Tribunals und dessen Ermittlungen hat die Hisbollah die Regierung verlassen. Nahost-Korrespondent Irin Meyer.
Krise einmal mehr, nur akuter als auch schon, sagt Rami Khoury, einer der erfahrensten Publizisten des Landes.
This will simply take the existing tensions and crisis to a more acute level.
Nicht nur für Khoury, für die Libanesen ganz allgemein ist dieser politische Zustand fast schon Teil ihrer Identität geworden. In einem Land, dessen Institutionen seit Monaten schon gelähmt sind und in dem alles andere der Diskussion über das Hariri-Tribunal untergeordnet wird, in so einem Land merken die Bürger im Moment nicht einmal, ob sie nun noch eine Regierung haben oder nicht. Und so bleibt es auf den Straßen in Beirut heute ruhig. Die Hisbollah, die den Sturz der Regierung gemeinsam mit ihren schiitischen und christlichen Verbündeten ausgelöst hat, gibt sich verfassungstreu. Der Konflikt soll politisch gelöst werden, gewaltlos. Nur hat keiner eine Vorstellung wie. Saad Hariri als Ministerpräsident zu ersetzen, dürfte kaum die Lösung sein. Es gehe um ein komplexes Dilemma, um die Frage Gerechtigkeit oder Stabilität, erklärt Rami Khoury. Auf der einen Seite ist da das UNO-Tribunal und die Mehrheit der Libanesen will wissen, wer den früheren Premier Rafik Hariri getötet hat. Sie will die Wahrheit, sagt Khoury. Auf der anderen Seite aber wolle niemand, dass das Land wieder ins totale Chaos stürze, das drohe, falls das Tribunal Hisbollah-Mitglieder anklage. Es war symptomatisch gestern, als seine Regierung zu Hause stürzte, saß Premier Hariri zusammen mit US-Präsident Obama in Washington. Bei den Amerikanern, denen die Hisbollah und ihre Anhänger vorwerfen, sie regierten faktisch den Libanon und wollten mit dem politisierten Tribunal nicht Gerechtigkeit erreichen, sondern die Hisbollah vernichten. Umgekehrt bezichtigte US-Außenministerin Clinton die Hisbollah und den Iran, sie unterminierten ganz offen Recht und Gerechtigkeit. Gegenseitige Verschwörungstheorien und der Libanon ist erneut Schauplatz des iranisch-amerikanischen Machtkampfs. Die Libanesen, so tönte es gestern in Washington und in arabischen Hauptstädten, sollten ihre Dinge endlich selber regeln. Eine Aufforderung, die ziemlich hohl und zynisch tönt. Staatspräsident Sulaiman hat den gestürzten Premier nun zum Interimsregierungschef ernannt. Das heißt, Saad Hariri, der Sohn des ermordeten Rafik Hariri, wird wohl immer noch Premier sein, wenn das Tribunal bald die Anklage veröffentlicht. Genau das wollte aber die Hisbollah verhindern. Sie will eine Regierung, die sich vom internationalen Gericht in Den Haag distanziert. Alles Weitere also ungewiss.
Berichtet Irene Meyer aus Beirut.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.